Da haben die Unternehmen und die Verbände noch eine Hausaufgabe.
Kammertöne, der Podcast der IHK Heilbronn-Franken.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kammertöne. Das ist Ihr Podcast der IHK Heilbronn-Franken. Und heute bin ich zu Gast in Güglingen bei Weber Hydraulik und freue mich auf einen ganz spannenden Austausch mit Ihnen, mit der geschäftsführenden Gesellschafterin Christine Krotz. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen bei Ihnen und diesen Podcast aufnehmen.
Ja, ich freue mich auch. Ist für mich fast ein Novum, an einem Podcast teilzunehmen. Und ich bin sehr gespannt auf die Fragen und auf den Austausch miteinander. Vielen Dank.
Ja, wunderbar. Und bevor wir jetzt dann loslegen, vielleicht ein paar Infos zu Weber Hydraulik und vielleicht auch zu Ihnen. Und auch einen Anlass, der noch gar nicht so lange her ist und der uns auch bewegt hat, heute dann miteinander zu sprechen. Aber zunächst einmal, Weber Hydraulik, das breite Produktfeld steckt schon im Namen ein bisschen. Sie produzieren Zylinder, Steuerblöcke, Lenkfedersysteme, Ventile, Aggregate und Rettungsgeräte. Also alles, was irgendwie mit Luft bewegt werden muss, wenn man das so zusammen...
Mit Öl.
Mit Öl. Nicht mit Luft?
Nein, mit Öl.
Mit Öl. Also alles, was mit Öl bewegt werden muss. Sehr schön. Und das machen Sie schon ziemlich lange, also seit mehr als 85 Jahren. Und 2017 kamen Sie ins Spiel, wenn man das so sagen darf. Sie sind Enkelin des Firmengründers und haben das Unternehmen als geschäftsführende Gesellschafterin übernommen. Und das in einer Zeit, in der es dem Unternehmen nicht so gut ging. Mittlerweile ist das Geschichte. Weber Hydraulik ist gut aufgestellt. Ich habe gelesen, 350 Millionen Euro Umsatz, 1600 Beschäftigte weltweit, international unterwegs. Und als hätten Sie damit noch nicht genug zu tun, sind Sie jetzt auch noch Vorsitzende der Bezirksgruppe Heilbronn, Region Franken von Südwestmetall. Also ich nehme mal an, Sie haben einen ausgefüllten Tag. Umso höher ist es natürlich einzuschätzen, dass Sie jetzt die Zeit für uns haben. Aber ich würde gerne mal auf das Thema Familienunternehmen vielleicht im Eingang so mal darauf abzielen, weil Sie haben gesagt, als Sie das übernommen haben, ein Ziel haben Sie auf jeden Fall. Das Unternehmen muss in Familienhand bleiben. Das hat vielleicht den einen oder anderen ein bisschen erstaunt, denn Sie kommen ja, also Sie haben ja eine Managementkarriere, die alles andere als ein Familienunternehmen ist. Sie kommen von Daimler. Und da ist es natürlich interessant, was ist der hohe Stellenwert eines Familienunternehmens?
Ich fange mal so rum an, was Familienunternehmen auszeichnet und was mich auch dazu bewogen hat, in das Unternehmen einzusteigen, als es in einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Situation war, ist, dass Familienunternehmen und wenn Familie das führt oder Familie kontrolliert, muss ja nicht immer in der Geschäftsführung sein, da ist ein ganz anderes Commitment, eine ganz andere Verantwortung da. Und ich habe es gemacht aus dem Verantwortungsgefühl heraus, Verantwortung für die Familien in der Region. Und ich glaube, und das wird mir auch immer wieder zugeschrieben, das Herzblut, wenn einem das Unternehmen gehört, das ist nochmal ganz anders. Und ich glaube, das ist auch die Stärke von Familienunternehmen. Und man sagt ja immer so schön, das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.
Ja. Und ganz besonders hier, das muss man schon sagen. Ja.
Die Region in der Region sowieso. Also ja. Wir haben ja eine unheimlich starke Anzahl an Hidden Champions hier in der Region. Ja, das stimmt. Und also, ja, Familienunternehmen, es war für mich eine schwierige Situation, eine schwierige Entscheidung, zu einem relativ späten Zeitpunkt in meinem Lebensalter die Führung zu übernehmen. Aber es war die richtige Entscheidung.
Aber oft, und das sage ich jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, sind Familienunternehmen auch genau die Unternehmen, bei der so Change-Prozesse, bei denen es ein bisschen schwieriger ist. Und ich glaube, Sie haben das auch schon häufiger gesagt, da gibt es dann sehr klassische Strukturen, sage ich mal, mit patriarchalisch geführten Management, da gibt es ganz klare Hierarchien und das hat sich über Jahrzehnte bewährt. Die Geschäfte liefen gut und das musste nicht geändert werden. Sie haben dann einen ganz, ganz neuen Ansatz gefunden. Sie haben eigentlich alles umgebaut.
Ich weiß nicht, ob ich alles umgebaut habe, aber mein Ansatz war von Anfang an ein anderer, glaube ich. Ich hatte ja auch zwischendurch nach meiner Karriere bei Daimler auch Unternehmerfamilien begleitet, vieles kennengelernt im deutschsprachigen Raum an Familienunternehmen Und mein Anliegen, und das war im Übrigen auch der Auslöser, als mich damals der Beiratsvorsitzende gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen kann, in das Unternehmen einzusteigen. Mein Auslöser oder der Auslöser war, weil ich gesagt habe, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Unternehmen ein modernes Unternehmen war. Und ich habe eine Historie, ein Stück weit durch Moderation, durch Change Management, Organisationsentwicklung. Und bevor ich meinen ersten Arbeitstag hier in der Geschäftsführung hatte, habe ich mir einen Berater geholt, mit dem ich dann so Jahr für Jahr überlegt habe, wie können wir die Transformation kulturell, die aber dann letztendlich auch in eine technologische Transformation führt, beziehungsweise zu einer Prozessverbesserung führt.
Und das bedeutet sehr, sehr starke Eingriffe auch sozusagen, das heißt, Sie haben es eben angesprochen, in die Unternehmenskultur, das heißt auch in das Miteinander der Menschen, wie gehen sie miteinander um? Also es gibt eine Diskussion auch über Prozesse auf Augenhöhe, das ist weniger hierarchisch, es gibt Teambuilding, neue Maßnahmen, es gibt kreative Freiräume, also eine ganz andere Vorstellung von Arbeit und von Arbeitsprozessen. Und ist das, und das haben Sie alles gemacht, während gleichzeitig ja Sie auch in der wirtschaftlichen Schieflage waren. Wie ist was möglich?
Wenn man dran glaubt, dass sowas auch notwendig ist und funktioniert. Also da war ich sehr, sehr beharrlich, diesen Weg weiterzugehen. Ich war aber auch, muss ich auch sagen, ich war auch zwischendurch sehr, sehr frustriert, weil es sehr langsam geht. Und auch die Erkenntnis, also ich glaube, ich bin ein Erkenntnis, dass man nicht alle Menschen mitnehmen kann. Es haben uns auch Menschen verlassen, die diese Veränderung nicht mitgehen konnten, wollten. Wir haben auch uns von manchen Menschen getrennt. Also es war dann auch so eine Situation, weil uns viele verlassen haben, konnte man auch Dinge neu ausprobieren. Manche Dinge muss man auch wieder zurückdrehen, weil das ist vielleicht auch heute so ein gesellschaftliches Phänomen. Ich bin hier angetreten, weil mir das wichtig war, dass die Menschen und die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo das Know-how ist und dass es auch im Team, wenn möglich, getroffen wird. Und manche Menschen möchten das nicht. Die wollen geführt werden, die wollen eine Ansage haben. Also wir haben dann immer wieder...
Es gibt
wieder
die Angst vor Veränderung.
Angst vor Verantwortung. Und manche Menschen kann man da dazu nicht bewegen. Und deshalb sind wir agil vorgegangen, haben immer jedes Jahr wieder adjustiert, sind auch jetzt gerade wieder dabei zu adjustieren, komme ich vielleicht später auch nochmal drauf, weil wir auch eine strukturelle Anpassung machen müssen. Wir haben immer wieder adjustiert geguckt, wo steht die Organisation und was ist jetzt hilfreich?
Und wie überzeugt man Menschen davon, sozusagen jetzt selber Teil, ein verantwortungsbewusster Teil für den Unternehmenserfolg zu sein?
Also da gibt es viele Maßnahmen, die wir dann eingeleitet haben. Also das fing an am Anfang mit einer Selbstreflexion, auch das Führungskräfte, zunächst haben wir es mit Führungskräften gemacht, dass die den Existenzgrund ihrer Abteilung mal aufschreiben sollten. Also Menschen zum Nachdenken zu bringen, warum gibt's mich oder warum gibt's meine Abteilung? Dann führen
das hat sich hier schon den einen oder anderen irritiert, ja.
Ja, absolut. Gar nicht so einfach. Also das haben auch wir Führungskräfte gemacht, wir Geschäftsführer gemacht. Das ist gar nicht so einfach und es muss auch gesteuert werden. Also da haben wir auch den Berater dazu gebraucht. Aber das ist schon mal so ein Schlüsselpunkt, was der Existenzgrund ist. Was sind meine Ziele? Wie erreiche ich die Ziele? Kollegiale Beratung. Also es gibt ganz, ganz viele Instrumente. Dann haben wir auch unser Bonussystem angepasst. Wir haben uns alle am Unternehmensziel, also nicht alle außertariflichen, die Tarifmitarbeiter nicht, aber die einen Bonus haben, Unternehmenserfolg gemessen, also nicht mehr an den individuellen Ziele. Bis dahingehend, irgendwann habe ich dann auch festgestellt, da ist so eine Lehmschicht, die gibt es zum Teil immer noch. Wir brauchen ein Change-Team, wir brauchen Teams, Mitarbeiter über alle Standorte hinweg, die ein sogenanntes Sounding, die uns sagen, wo stehen denn die Mitarbeiter, aber auch Maßnahmen vorantreiben, wie man dann auf dem Shopfloor oder auf der Angestellten-Ebene diese Veränderung vorantreiben kann.
Viele sagen ja, das sind Prozesse, die teilweise über Generationen laufen müssen. Also es braucht zumindest Zeit, die sie doch eigentlich gar nicht hatten.
Ja, die hatten wir nicht. Wir haben auch nur die ersten Ansätze gemacht. Ich muss auch sagen, wir hatten das Glück oder Glück des Tüchtigen, dass wir dann relativ schnell aus dieser wirtschaftlichen schwierigen Lage dann auch draußen waren. Also das waren meine ersten 2,5 Jahre, die wir gebraucht haben. Und wir haben uns dann schnell wieder erholt, weil wir bestimmte Dinge auch konsequent umgesetzt haben. In dem Zeitraum haben wir unsere viele globalen Werke haben wir verkauft, geschlossen. Wir haben Produktion nach Polen verlagert. Also wir haben natürlich die Kerngeschäfte getan, Kosten eingespart. Und aber parallel schon angefangen, auch in Workshops zu arbeiten.
Wäre es denn heute schwieriger? Sie sind ja jetzt in ganz anderen, also wir sind ja in anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir haben 2017 bis 2019, wenn man so platt sagen darf, war die Welt noch in Ordnung. Danach wurde es dann schwieriger. Dann kam Corona, dann kam die Zeit mit, dann kam der russische Angriffskrieg, dann kam die Energiekrise, die wir hatten und der Regierungswechsel, der für den wirtschaftspolitischen Kurs vielleicht auch ganz entscheidend war. Und die Unternehmen beklagen jetzt, wir haben keine wirtschaftspolitische Agenda, keine verlässliche oder eine noch nicht verlässliche. Und wir haben einen Vertrauensverlust in die Politik. Und in dieser ganzen Gemengelage müssen wir auch noch Transformationsprozesse stemmen und haben noch eine geopolitische Lage, die auch nicht gerade besonders toll ist. Wäre es heute noch schwieriger, so einen Prozess zu stemmen, als es vielleicht noch vor 10 Jahren war?
Ja, das wäre eindeutig schwieriger, weil wir diese Verlässlichkeit nicht mehr haben, weil wir auch nicht mehr diese Wachstumsperspektive haben, zumindest hier in Deutschland, so dass man dann, es ist immer leichter, wenn man eine positive Aussicht auf die Welt hat. Heute sind wir ja so, oder heute schon seit mehreren Jahren in so einem Modus, nicht nur Gefühl, sondern es ist kein Fortschritt mehr ersichtlich. Das ist einmal psychologisch schwierig, ja. Mit den Menschen, mit den Mitarbeitern das zu machen, das merken wir schon deutlich. Es ist aber auch wirtschaftlich schwieriger.
Das schlägt voll auf die Investitionsentscheidungen durch.
Ne? Absolut, also genau. Also wir haben letztes Jahr auch im Unternehmen massiv Kosten eingespart. Wir haben zum Glück sehr frühzeitig die Kosten Bremse gedrückt, sodass wir das ganz gut gemeistert haben. Wir haben wie viele Unternehmen in unserer Region, jetzt in Güglingen hatten wir keine Kurzarbeit, aber in anderen Werken hatten wir über Kurzarbeit versucht, uns über Wasser zu halten. Und wir haben aber in unseren ausländischen Werken unsere Strukturen angepasst, massiv. Also wir haben nicht mehr 1600 Mitarbeiter, wir landen irgendwo bei 1200 Mitarbeiter zum Jahresende, weil wir in allen Werken abgebaut haben. Und natürlich ist es viel, viel schwieriger, in einem Abbauszenario solche Prozesse anzustoßen. Das verstehen die Menschen nicht.
Ja. Sie merken, ich habe so eine ganz galante Überleitung zu einer weiteren Herausforderung, die Sie sich stellen, und zwar als Bezirksvorsitzende bei Südwestmetall. Damit steigen Sie, wenn ich das so sagen darf, ins politische Geschäft mit ein, also zu einem großen Teil zumindest, und haben jetzt natürlich auch die schwierige Aufgabe, der Politik klarzumachen, dass es im Moment, also dass es diesen Vertrauensverlust gibt, von dem wir sprachen, dass es diese politische Unsicherheit gibt, und Ihnen klarzumachen, was müsst ihr tun, ihr Politik, ihr Entscheider, damit wir wieder investieren. Warum tun Sie sich das an?
Weil es eine Notwendigkeit ist. Das hat was mit Verantwortungsübernahme zu tun. Ich fühle mich verantwortlich nach wie vor für die Region, aber natürlich auch für die anderen Regionen, wo wir unsere Mitarbeiter beschäftigen. Und mein Herz brennt immer noch für Familienunternehmen und mein Herz brennt immer noch dafür, Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten. Und leider ist es ja so, dass ich das Gefühl habe, dass die Stimme der Wirtschaft nach wie vor nicht gehört wird.
Wäre meine Frage jetzt gewesen, fühlen Sie sich gehört?
Nein, ich fühle mich nach wie vor. Ich muss es differenzieren. Ich habe schon das Gefühl, ich war auch nicht allzu lange Zeit, waren wir mit dem Bezirk in Brüssel, haben mit EU-Parlamentariern diskutiert, auch mit Mitgliedern des Bundestags sind wir immer im Austausch. Ich habe schon das Gefühl, dass die einzelnen Parlamentarier verstehen, die wirtschaftlichen Belange verstehen. Das sieht man ja auch an, was unser Bundeskanzler auf seine Agenda geschrieben hat. Ich habe aber festgestellt, dass es in dem politischen, ich sage jetzt mal Gemengelage, egal ob Bundesregierung oder EU, unglaublich schwierig ist, die Themen umzusetzen. Und wir haben da überhaupt noch keine Fahrt aufgenommen. Also für mich ist es immer noch so, wie wenn der Zug im Bahnhof steht und
und der Lokführer schon, versprochen hat, dass er gleich losfährt.
Und aber ja. Losgefahren sind wir immer noch nicht.
Ja, das deckt sich mit der allgemeinen Einschätzung, auch mit unseren Konjunkturumfragen. Mhm. Ähnliches äußern, ja, da war eine sehr große Erwartungshaltung da bei dem Regierungswechsel. Merz hat gesagt, er setzt die Wirtschaft, hat die oberste Priorität. Wir wollen wieder auf den Wachstumskurs einschwenken und jetzt ist man immer noch sozusagen in der abwartenden Haltung. Was glauben Sie denn? Gibt es diesen Herbst der Reformen, vor dem wir jetzt stehen sollen?
Ich gebe die Hoffnung nie auf. Ich habe schon die Hoffnung, dass es Reformen geben wird und dass die Einsicht in der Politik auf allen Seiten wächst, dass wir was tun müssen, um unseren Wohlstand zu erhalten. Weil ohne gesunde Wirtschaft und ohne Wachstum werden wir den Wohlstand nicht halten können. Und da ist die Anforderung an ein Sozialsystem, das die Unternehmen auch tragen können.
Mhm. Also, ja. Wie werden denn nach Ihrer Einschätzung Unternehmer wahrgenommen? Ich frage das auch deshalb, weil Südwestmetall taucht natürlich immer dann in den Schlagzeilen auf, wenn es Tarifverhandlungen gibt und so, Tarifauseinandersetzungen. Manchmal, wenn die Stimmung sich dann aufheizt und so, werden die alten Klischees bedient, auf der Gewerkschaftsseite genauso wie auf der Arbeitgeberseite. Haben Sie denn das Gefühl, dass Unternehmer, gerade der Mittelstand, bei den Menschen Verständnis erzeugt? Oder sind Sie immer noch die da oben?
Als ich das Amt angenommen habe als Vorsitzende des Bezirks, war ich ehrlich gesagt etwas positiv überrascht, wie stark das doch in der Bevölkerung wahrgenommen wird, dass da jetzt eine andere Person ist, dann jemand anders gewählt wurde. Und das zeigt mir, da ist schon eine Aufmerksamkeit da, dass es diesen Verband gibt. Und wir sind eine Region, die, Sie haben es vorhin gesagt, die sehr stark mit dem Mittelstand vom Mittelstand geprägt ist. Und da ist schon eine Wahrnehmung da. Aber natürlich haben wir auch hier in unserer Region linke und rechte Ränder, die da kein Verständnis dafür haben.
Sie haben beim Amtsantritt gesagt, auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, dass die Unternehmer und dass die Wirtschaft zusammensteht, gerade in so herausfordernden Zeiten. Ich entnehme daraus, dass es da noch Nachholbedarf geben könnte in der Kooperation.
Ja, absolut. Das war auch ein Statement von mir ganz am Anfang, als ich das Amt übernommen habe. Ich glaube, dass wenn Verbände und Unternehmen mit einer Sprache sprechen, dass sie da viel mehr Gehör finden in der Politik und aber auch in der Bevölkerung. Wenn es immer Einzelinteressen gibt der Unternehmen, ist es viel schwieriger, dann Gehör zu finden. Ich glaube, das ist ja auch bei anderen Petitionen und dergleichen. Wenn da mehr Stimmen sind, wird man mehr gehört, hat man mehr Schlagkraft. Und da haben die Unternehmen und die Verbände noch eine Hausaufgabe aus meiner Sicht zu tun. Und ich tue alles in meiner Macht, da auch Gehör zu finden, dass man sich da auch gemeinsam abstimmt und versucht, mit einer Stimme zu sprechen. Weil ich glaube, dass wir alle, Sie haben vorhin die ganzen Themen genannt, Bürokratieabbau, Energie, dass wir alle die gleichen Anforderungen an die Politik haben, um gesund wirtschaften zu können.
Gut, und offenbar braucht es dafür jemanden, der Menschen mitnehmen kann. Das haben Sie im eigenen Unternehmen dann bewiesen und haben gezeigt. Das kann funktionieren, dass man auch mit einer Stimme spricht und dass man auch entsprechend dann gemeinsam auftritt. Ich kann Ihnen dafür jetzt nur viel Erfolg wünschen. Und auch uns allen wünschen, dass dieser Wirtschaftszug, der uns versprochen wurde, jetzt auch in Fahrt aufnimmt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Wir hätten noch ein paar tausend Themen weiter ansprechen können, haben wir jetzt nicht gemacht. Aber ich denke, vielleicht gibt sich immer noch die Gelegenheit. Wir alle hier in Heilbronn-Franken werden Sie wahrscheinlich häufiger jetzt sehen, in welcher Funktion auch immer.
Ich danke Ihnen. Es ging wirklich wie im Flug vorbei. Vielen Dank.
Alles klar, danke Ihnen. Ja, das waren die Kammertöne der IHK Heilbronn Franken. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und wir freuen uns dann auf die nächste Folge.